Hallo und herzlich willkommen zum, ich weiß gar nicht, der wievielte Eintracht-Podcast ist, ich glaube der 232. Heute extra Late Night, wir sind sogar live. Ich freue mich, heute jemanden zu haben, einen ganz besonderen Gast, der Omid Nuripur, hallo.
Hi.
Und wer natürlich immer wieder dabei ist, der Einzige, der Artige, der Basti.
Gute.
Mann, was hat es hier lange gedauert? Ich bin jetzt seit 18.30 Uhr an diesem Schreibtisch, weil der René fehlt. Der ist normalerweise, unser Technikmensch, sitzt aber mittlerweile in Irland fest. Und dann muss ich das mal machen, habe alles neu aufgespielt. Ich hoffe, es hält einigermaßen. Aber lasst uns zu dem Thema kommen, was uns alle beschäftigt, und zwar die Frankfurter Eintracht. Du bist ja Bundesadler, ja? Das finde ich ja eine feine Angelegenheit. Mit welch großer Häme musst du damit umgehen?
Gar nicht. Das sind alles Ungläubige, die irgend Zeug erzählen. Also da kommen irgendwelche Leute, die erzählen, die wären Bayern-Fans und das wäre irgendwie was Tolles. Und dann gucken wir sie an voller Mitleid und sagen, naja, der Pfad der Tugend bleibt dir dennoch offen bis zum Ende deiner Tage und fertig ist. Ich meine, ich kann dir mal eine Geschichte erzählen. Also wir waren ja die Ersten, die diesen Laden gegründet haben, also ein Fanclub eines Fußballteams im Bundestag. Und dann gab es natürlich, was es immer gibt, wenn die Eintracht irgendwas macht, pioniermäßig kommen alle und machen irgendwas nach. Mhm. Also kamen dann irgendwann auch die Bayern. Dann fragte der eine CSU-Mann, der da deren Chef ist, sag mal, kann ich vielleicht eure Satzung haben? Da habe ich gesagt, klar, Entwicklungshilfe bei Bayern München gerne. Wenn ihr wollt, komme ich auch vorbei bei der Gründungsversammlung und halte ein Grußwort. Das habe ich schon bei den, was weiß ich, bei den Gladbachern gemacht und bei den Stuttgartern immer wieder gerne und ab jetzt noch lieber. Und dann sagte er, nee, das geht gar nicht, das geht nicht. Nee, wir wollen niemanden von jemandem anderen, das redet nicht von der Eintracht. Er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, wollte auch nichts Schriftliches, wollte auch nichts vorlesen. Und dann hatte er eine riesige Überraschung für seine Leute. Und das war nämlich der Stargast, den sie hatten. Wir hatten als Stargast Bruchhagen, die hatten nur Paul Breitner bei der Gründungsversammlung. Und Paul Breitner hat dann bei der Gründungsversammlung gesagt, hat irgendwie das Wort ergriffen, gesagt, schön, dass ihr euch gründet, aber erfunden haben es ja diese Eintracht-Leute und diese Bundesadler und diese Nuripur. Und die letzten 10 Minuten hat er dann über die Eintracht geredet. Und ich finde, die Welt ist einfach gerecht und fair.
Sehr gut. Das klingt doch eigentlich relativ positiv. Ihr seid ja auch gar keine so kleine Gruppe im Endeffekt. Ne? Wie viele Leute?
Nee, ich meine, ich laufe ja immer mit dicken Grinsen rum und sage sowas wie, Franz Josef Jung ist einer meiner Stellvertreter. wir sind tatsächlich, ich glaube, über 50 Leute, wobei wir das anders gemacht haben als zum Beispiel diese versnobten Bayern. Wir haben von vornherein gesagt, wir wollen das nicht nur für Abgeordnete, sondern auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen haben. Und gibt auch Journalisten, die bei uns Mitglied sind. Da kommen wir auf 55. Es ist bei uns sogar, wir haben in der Satzung stehen, dass im EFC-Vorstand alle Fraktionen vertreten sein müssen und mindestens eine Person von der Mitarbeiterschaft, damit es nicht nur so ein elitärer Club wird von irgendwelchen Abgeordneten, die da zusammen Wein trinken. Und das ist, glaube ich, extrem langweilig. Wobei ich sagen muss, es gibt, ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich mir vorstelle, was nächste Legislaturperiode passiert, wenn ich im Bundestag sein sollte und die AfD reinkommt und wir in der Satzung stehen haben, alle Fraktionen müssen drin sein, dann heißt es, alle Fraktionen müssen drin sein. Und da muss ich mal gucken, was ich damit mache.
Aber ich glaube, bei der AfD gibt es keine Eintracht-Fans. Das passt der Eintracht, glaube ich, nicht. Der AfD. Oh.
Ja, das wäre die sauberste Lösung, ja.
Ja, stimmt. Also die Hoffnung habe ich auch, ja. Mir fällt da jetzt auch keiner ein. Ja, aber man weiß ja nicht, wer da so um die Ecke kommt. Ich finde es ja schon schlimm genug. Ist eigentlich die Erika Steinbach auch bei euch?
Ja, was soll ich denn machen? Ich meine, okay, also
ich wusste immer, die Antwort, ich bevor ich die Frage gestellt habe.
Ja, weil ich bin ja als Vorsitzender von dem Laden, bin ich ja meinen Mitgliedern, zwar allen meinen Mitgliedern gegenüber verpflichtet. Ja. Wenn sie irgendwann mal irgendwas Tolles über die Bayern postet und das in der Liga, das hat sie schon mal gemacht in der Champions League und hat gesagt, ich halte immer zu deutschen Mannschaften, wenn sie international spielen, dann könnte ich sagen, die verstößt gegen die Regeln des Vereines, aber das macht sie einfach nicht und das macht den Verein auch aus, dass wir da eben nicht drauf gucken, dass die Leute da sonst noch für ein Zeug erzählen. Ich sage immer, Maradona hat ein super Zitat dazu von sich gegeben, der Fußball bleibt am Ende unbefleckt. Und was soll ich machen?
Nee, man muss auch da es verstehen, einigermaßen mit den Leuten umzugehen auf einem kollegialen Feld. Und es muss ja dann nicht zu weit in die freundschaftliche Ebene reingehen. Ne?
Also wir haben zum Beispiel damals das Aufstiegsspiel zusammen geguckt.
Okay.
Also nicht, dass wir mal irgendwie aufsteigen mussten. Das ist ja irgendwie absurd, der Gedanke schon. Aber damals in Aachen haben wir zusammen, nicht in Aachen, sondern im Bundestag zusammen geguckt. Und als es fertig war, hat sie dann zu ihrem Rotweinglas gegriffen und ich bin halt, sagen wir mal, woanders hin und habe das kulturell anders ausgelebt. Ja. Also da gibt es leichte Differenzen und da müssen wir, die gibt es aber nicht nur mit Frau Steinbach, die gibt es auch mit anderen. Also wenn wir ins Stadion gehen, zusammen ins Waldstadion, ist ja die Frage, wo gehen wir hin? Da gibt es Leute, die sagen, naja, da gehen wir auf die Gerade und da gibt es andere, die sagen, nee, da will ich aber nicht hin. Also ist der Kompromiss, wir gehen immer konsequent auf die Gegengerade. Das ist dann für alle, zumindest in der ersten Halbzeit vertretbar, in der zweiten Halbzeit rennen dann alle dann woanders hin.
Da habe ich übrigens nachher noch eine Frage, aber wie gesagt, da kommen wir ja später dazu. Ja, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Tagesgeschäft, denn ich meine, bei der Eintracht hat sich ja immens viel getan. Wir haben jetzt unglaublich viele Wechsel erlebt. Die Mannschaft ist eigentlich durchgerüttelt worden. Ein Spieler wie Aigner ist jetzt gegangen, was ich vor einem Monat nie erwartet hätte, auch wenn es da die Gerüchte schon gab, ist jetzt vielleicht eine Figur weg, die über Jahre hinweg herausragend ja in kämpferischer Natur gespielt hat. Wie würdest du das aktuelle Gesicht der Eintracht denn beurteilen? Jetzt holen wir auch gleich einen Basti dazu, aber jetzt wollte ich dich das nochmal kurz fragen.
Also ich habe dir vorhin schon gesagt beim Aufwärmen, ich kriege immer noch Varela und Vallejo nicht auseinander. Ich werde das noch hoffentlich bis zum ersten Spieltag alles noch können, aber ich bin etwas, ich bin mit durchgeschüttelt. Das ist, ich verstehe das, aber ich meine, hey, wir sind Größenwahnsinnige. Das heißt, wenn die einen Ante Rebic kaufen, hey, das ist ein Superstar in Italien gewesen, oder?
Auf jeden Fall.
Der schießt uns jetzt zum Champions League-Sieg in den nächsten 3 Monaten noch. Also die Erwartungsschwelle ist halt, die Erwartungsspanne ist halt, sagen wir mal, so groß wie selten, ja. Also ich kann mir alles vorstellen und das macht mir in erster Linie Angst.
Ja, das ist halt so die große Spanne. Basti und ich, wir haben letztens schon mal einen Livestream gemacht, wir haben jetzt mal auf Facebook Live so ein bisschen getestet und so weiter und so fort. Auch da haben wir schon drüber gesprochen, dass von Platz 6 bis Platz 16 eigentlich alles möglich ist. Basti, das hat sich jetzt in der einen Woche, in der wir uns jetzt nicht gesehen haben, auch nicht großartig geändert, würde ich sagen. Ne?
Nö, auch wenn es ein paar Leute gab, die uns da quasi ein bisschen für geflamed haben, sage ich mal, dass wir vor allen Dingen haben sie dich geflamed, obwohl ich es gesagt habe, das fand ich ganz gut. Ja, das fand ich genau. Ganz gut. Auf jeden Fall, nee, aber ich sehe es weiterhin so. Also es ist, wenn wir die Bundesliga sehen und ich habe jetzt in der Woche, um das hier mal ein bisschen anzuteasern, habe ich ja das Kicker-Manager-Spiel angemeldet und da gibt es auch eine Eintracht-Podcast-Liga, die heißt Eintracht Frankfurt Podcast. Also wer da teilnehmen will, kann gerne einen Beitrittsantrag schicken. Ich nehme alle an, außer Leute von der AfD.
Und du bist absolut wahllos, aber das finde ich gut.
Genau. Da ist mir Folgendes aufgefallen, wenn ich das mit den letzten Jahren vergleiche, und ich mache das, glaube ich, schon seit es dieses Managerspiel gibt, früher musste man das sogar noch per Post dahin schicken. Da ist mir auch gefallen, wenn man mal so.
Auf eine Schallplatte, oder?
Nee, mit Zettel und Bleistift. Ja. Auf jeden Fall ist mir da so irgendwie mal wirklich aufgefallen, dass die Bundesliga meiner Meinung nach nicht unbedingt qualitativ besser wird. Und wir haben das ja gesehen, wenn Mannschaften wie Hertha und Mainz in europäische Gefilde kommen, dann spricht das trotzdem für meine These, dass nicht die Sterne vom Himmel spielt, sondern dass es in dieser Bundesliga, die meiner Meinung nach an Qualität eingebüßt hat, was man an dem Spielermaterial insgesamt in der ganzen Liga sieht, an den Vereinen wie Ingolstadt, Darmstadt, Augsburg. Ich denke, dass da quasi die Varianz, wie es ausschlagen kann, die ist ziemlich hoch. Und deswegen kann die Eintracht auch Sechster werden, wenn die an gewissen Stellen irgendwie eine Serie startet zur richtigen Zeit der Saison. Und das sehe ich weiterhin so, weil dieser Kader ist eine Wundertüte, die Bundesliga an sich ist eine Wundertüte und das kann in alle Richtungen ausschlagen. Also wir können eine ähnliche Saison wie letzte Saison erleben, was ich eigentlich nicht will, aber wir können auch so eine Saison wie die Hertha erleben, ehrlich gesagt, weil ich da ein paar Spieler bei uns sehe, die genauso nach oben, nach unten schießen können. Gacinovic ist scheinbar jetzt auch öffentlich ein Hoffnungsträger geworden, nachdem wir ihn letzte Saison schon öfter gefordert hatten. Rebic wurde schon angesprochen, der ist auch ein Spieler, der kann von Kreisklasse bis die Weltklasse, glaube ich, alles spielen, je nachdem, wie er drauf ist. Hrgota ist jemand, von dem man sich viel erwarten kann. weil er es teilweise schon angedeutet hat. Also da sind viele Sachen, die nach oben ausschlagen können, aber da sind natürlich auch viele Sachen, die nach unten ausschlagen können, so wie die Abwehr, die mir immer noch Sorge bereitet, wo jetzt ein neuer Innenverteidiger kommen soll. Der Name ist jetzt irgendwie noch gar nicht durchgesickert, aber das ist, die Eintracht hat noch ein paar Baustellen, die Eintracht hat Potenziale, die Eintracht hat alles Mögliche, also das ist ganz, ganz schwer, die Eintracht jetzt irgendwie noch zu kategorisieren, finde ich gerade.
Du sprichst ja eine Position an, die Innenverteidigerposition, die natürlich ganz essentiell ist, auch für das Konstrukt der Mannschaft. Da ist es aktuell so, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass wir am Ende des Tages Niedermeyer bei Eintracht sehen werden. Ja. Auch Philipp Senderos wurde ja gerüchtet, da hat ja Hübner gemeint, dass da nichts dran ist. Der ist halt auch schon 31. Ansonsten interessante Option. Ein Spieler, der früher schon mal bei der Eintracht war, jetzt in Heidenheim ist. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es was wird. Kevin Kraus. Aber da weiß ich halt nicht, ob er dieses Bundesliga-Format hat. Damals hat er es offensichtlich nicht gehabt, deswegen hat die Eintracht ihn mehr oder weniger vom Hof gejagt. Der ist ja dann zu Kräuter Fürth, hat dort eine ordentliche Entwicklung gemacht. Also das wäre eine Option. Ich schätze, dass er um die 1 Million kosten würde. Der ist noch relativ jung. Also darüber kann man theoretisch nachdenken, aber ansonsten, Basti, gebe ich dir vollkommen recht. Es ist relativ ruhig. Aber zumindest offensiv, ich weiß nicht, wie du sie siehst, Omid, zumindest offensiv habe ich jetzt gar nicht so viel Angst.
Darf ich immer erstmal zum Innenverteidiger was fragen?
Ja, klar.
Weil ich es nicht raff. Ich meine, der Hübner und der Kovac erzählen ja die ganze Zeit irgendwas. Von dieser Woche kommt dann der Innenverteidiger. Hm. Und dann spielt er gegen Celta Vigo und er wird da sein und wir freuen uns und wir sind ganz nah dran und so. Wenn der Anderson tatsächlich Sportinvalide sein sollte, was ich natürlich nicht hoffe, brauchen denn nicht eigentlich zwei?
Ja, also normalerweise schon.
Der Abraham ist jetzt die Mittelsäule. So, der Vallejo, der spielt dann wahrscheinlich neben dem, wenn er fit ist, richtig?
Ja, genau.
So, und dann? Der Flo, ich meine, zum Thema im Übrigen, wer hätte vor 2 Monaten noch gedacht, was passiert, das Eigner geht? Wer hätte vor 3 Monaten gedacht, dass Flo jetzt ernsthaft wirklich kurz vorm Stammspieler ist, ja? Also das ist auch sehr geil, muss man auch sagen. Aber wir wissen nicht, wann Marco wiederkommt. Keine Ahnung, was anders noch passiert. Eigentlich müssen wir noch 2 holen, oder nicht?
Auf jeden Fall. Normalerweise, und das ist eigentlich, wundert mich eigentlich auch, dass nur noch von einem Spieler Innenverteidiger die Rede ist. Das hängt wahrscheinlich auch mit finanziellen Rahmenbedingungen zusammen, die in dem Maße einfach nicht da sind. Aber ich sehe das absolut genauso. Du hast mit Marco Russ jemanden, da wurde zwar gesagt, dass sein Genesungsverlauf besser ist als ursprünglich erwartet, okay, aber der ist auch 31, der hat jetzt was Schweres hinter sich, der muss auch einfach wieder in diese Trainingsfitness, in diese Spielfitness zurückkehren. Mhm. Also deswegen sehe ich es ganz genauso. Normalerweise müsstest du einen Leuchtturm holen, der wirklich auch das Zeug hat, Stammspieler zu sein und zumindest einen ordentlichen Backup, der die Möglichkeit hat, hier auch öfter, ich sag mal, 10 bis 15 Spiele in der Saison zu machen. Und da fehlt es natürlich komplett. Anderson wird wahrscheinlich nicht mehr auflaufen. Mich wundert ehrlich gesagt die Personalie Anderson, weil vor einigen Jahren ist man mit Sportinvalidität viel laxer umgegangen und dann sind Leute viel, ich erinnere an Bayramovic oder noch ganz früher Weber, das hat ein halbes Jahr gedauert und danach war wirklich Schicht im Schacht. Anderson macht seit knapp 2 Jahren mit der Verletzung rum. Also, und sieht auch nicht gut aus. Und wenn du bei Instagram guckst, was er da so macht, dann ist er meistens irgendwo im Urlaub. Also das sieht jetzt auch nicht danach aus, als würde er auf den Trainingsplatz zurückkehren. Mhm. Da haben wir wirklich eine Lücke, die gefüllt werden muss. Ne? Und das ist natürlich das Thema, wo wir uns hauptsächlich mit beschäftigen. Über das defensive Mittelfeld will ich gar nicht anfangen, denn auch ja, da sehe ich noch gewisse
Lücken. Das wäre meine nächste Frage. Weil solange das denn der nicht auflaufen kann, Husti kann das theoretisch, aber nur theoretisch. Dafür müsste er Bock haben, ein bisschen zu laufen.
Ja, so ein bisschen.
Und dann bleibt Hasebe.
Mascarell.
Ja, und dann? Ja, du hast Hasebe und du hast Mascarell. Also ja. Ich merke schon, dass das relativ.
Ich denke auch, wir hatten es ja in dem, wo wir in dem Nizza diese ganz kurze Episode gemacht haben, haben wir ja gesagt, dass wir Angst haben, dass die denken, dass Mascarell der Baba-Sechser ist, der Achter, der neue Star. Die scheinen das, glaube ich, so zu sehen, weil vom Sechser wird gar nicht mehr gesprochen. Also ich habe das Gefühl, die Eintracht sucht echt noch 1 bis 2 Innenverteidiger und dann war es das, glaube ich. Also befürchte ich, ehrlich gesagt. Und dann wollen die mit Hasebe Mascarell spielen und dann hast du noch Flum ist dann ja, das ist schon krass. Die wollen dann wahrscheinlich die Zeit überbrücken, bis Schneider wieder da ist, aber der auch nicht so schnell wiederkommen wird. Und
der auch kein typischer Sechser
ist. Das ist ein
ganz großer Punkt.
Wo ist denn dieser schnelle Sechser, den wir...
Genau, das ist doch das Problem.
Der schon Ich erinnere mich, Armin Fee hat doch dann irgendwann gesagt, als es mit ihm bergab ging, ziemlich flott, dass er gesagt hat, wir haben nicht genug Schnelligkeit. Das hat die Eintracht ja dann angeblich damals schon im Winter erkannt und hat dann Hushti verpflichtet. Super. Und ja. Ja, um diesen Sommer.
Das ist doch der Zwillingsbruder von Usain
Bolt. Usain Bolt hat doch auch gesagt, er erwartet Angebote. Also, vielleicht sollten wir ihn nicht.
Ja, der zu Eintracht würde sicher kommen, der versteht was von Materie.
Ist der nicht auch von Nike gesponsert?
Ist doch völlig egal. Ich meine, die
Leute kommen für die Ehre. Puma.
Ja, zu Recht, nur deswegen.
Nee, aber wie gesagt, also wenn wir jetzt mal losgelöst von den Finanzen, und ich glaube, die Finanzen werden sich mit Sicherheit auch noch ändern, das hängt natürlich an vielen Dominosteinen, was mit Kastanjas und Seferovic auch ist. Aber ich hoffe, dass die Eintracht noch einen Stammspieler, Sechser und einen Stammspieler Innenverteidiger holt.
Es muss normalerweise sein. Und ganz ehrlich, du hast es ganz gut angesprochen, was im Sturm noch passiert. Kastanjos, da verdichten sich aktuell wirklich die Gerüchte, dass er den Verein verlässt. Jetzt zuletzt
noch
Sporting war dran.
Newcastle.
Sporting, genau, Newcastle. Aber Newcastle, Zweitligist, ne? Ist halt jetzt, weiß nicht, ob das.
Hallo, es ist doch egal. Fulham ist gerade abgestiegen aus der zweiten Liga und hat 14 Millionen bezahlt für einen Spieler.
Ja, die sind sowieso verrückt. Also
das ist, ich glaube, die zählen da mit einer anderen Währung.
Also finanziell haben die da sowieso keine Probleme. Auch also in der Premier League und in der zweiten Championship ist überhaupt kein Problem. Da bekommst du relativ, ja, wahrscheinlich sogar viel mehr als bei der Frankfurter Eintracht. Das sollte nicht das Problem sein. Ich weiß nicht, wie es wettbewerbstechnisch aussieht. Aber Castanhos würde ich theoretisch abgeben, wenn wir eine einigermaßen ordentliche Summe bekommen. Und dafür dann wirklich das defensive Mittelfeld verstärken. Denn, ganz ehrlich, wir dürfen uns auch nicht darauf verlassen, dass Medojevic irgendwann wieder zurückkommt. Der war noch nie der Heilsbringer, weißt du?
Gibt's ja auch noch, den haben wir ganz.
Ja, das sind halt alles so Spieler, die alle im Kader sind. Aber von denen wir selber doch gar nicht glauben, dass sie nochmal eine Nummer werden können. Selbst Marco Fabian, der am Anfang der Trainingszeit so wieder an die Mannschaft herangeredet wurde, ich will das mal so nennen, ja, der ist doch schon wieder meilenweit davon entfernt aktuell. Der kommt doch gar nicht mehr vor. Selbst Marco Fabian sollte man vielleicht verkaufen, wenn das möglich wäre. Also das tut mir leid, so über Menschen zu sprechen. Das ist ja aber ein Profifußballer. Aber da muss die Eintracht halt auch sehen, wenn ich mir dieses Interview von Hübner durchlese. Habt ihr das alle gelesen? Wenn ich sehe, wie er kleiner die Eintracht macht, wie krass eigentlich diese Darstellung ist, wenn er sagt, meine Kollegen glauben gar nicht, wie wenig wir als Frankfurter Eintracht zahlen können. Boah, das klingt schon fast nach Bankrotterklärung.
Ja, vor allen Dingen dieses, und der HSV, der ist ja so, der gibt das Geld aus, was sie nicht haben, bla bla bla. Also, ich kann dieses Gejammer auch nicht mehr hören, weil er ist jetzt hier schon lange genug bei der Eintracht. Wenn jetzt hier einer neu kommt, der sagt, dann kannst du das auch für dich behalten, trotzdem. Und er kann, wenn er in der Öffentlichkeit erzählt, ja, die glauben gar nicht, wie wenig wir zahlen können, ja, das ist ja prima, dass du das vorher schon sagst, dann kannst du ja die Verhandlungen mit potenziellen Spielern schon mal gleich abhaken, wenn er es schon in der Öffentlichkeit sagt, das kann man doch alles irgendwie klären. Und ich habe letztens ein interessantes Interview irgendwo gelesen, wo es um Chicharito, glaube ich, ging. Ging es darum, dass Sportdirektoren auch Spieler kriegen, die Vereine und die Freiburger verantwortlich haben, das glaube ich auch nochmal gesagt. Dass wenn du an einem Spieler lang genug dran bist, dass du da auch mal Spieler verpflichten kannst, die über deinem Budget liegen, weil der Spieler das Gefühl hat, du hast über Jahre lang Bock auf ihn gehabt und das ist ihm wichtig, weil er spielen will und weil er das Gefühl hat. Und da muss die Eintracht das halt so irgendwie machen, mit anderen Dingen. Aber immer dieses Jahr, wir haben kein Geld. Ja, dann, wenn du kein Geld hast, ja, dann musst du halt einen verpflichten, der nicht so viel Geld will. Das ist dann halt so, aber das machen andere Vereine doch auch. Also ich höre das von anderen Vereinen, höre ich das nicht in der Häufigkeit. Keine Ahnung, ob mir das jetzt nicht auffällt, weil hier Frankfurter Blätterwald mir näher ist als andere, aber trotzdem.
Näher, es fällt schon auf.
Ich kann doch nicht mit Sachen hadern, die ich nicht ändern kann.
Ich muss ja aufpassen, ja, ich bin ja Politiker. Wenn ich irgendwas dazu sage, heißt es wieder jetzt, der mischt sich jetzt überall in jeden Scheiß rein. Aber ich versuche das mal vorsichtig zu formulieren. Wenn ich kein Geld habe und einen habe wie Inui, von dem ich ehrlich gesagt nie besonders viel gehalten habe, aber der, wenn er in der 75. eingewechselt wurde, ein bisschen Tempo reingebracht hat, dann verkaufe ich den nicht für 2 Ebbel und ein halbes Ei dann in die untere Hälfte der spanischen Liga.
Ja, das ist aber genau das, was du ja jetzt eigentlich auch mit Aigner gemacht hast, ne? Also noch dramatischer,
ja.
Ne?
Ja, 2,5 Millionen. Ja,
also das ist.
Was soll das? Und die Zeiten, wo dann solche Spieler wie Inui angesprochen, Das gab ein Angebot für ihn über 6, 7 Millionen Euro, als wir
Arsenal.
Ja, als wir die Europapokalsaison hatten. Ja, das ist doch genau das. A, wird hier gemeckert, wir haben kein Geld, aber B, wird Rode ablösefrei abgegeben. Die ganzen Spieler haben Ausstiegsklauseln. Schwegler geht für 1 Million, Zambrano geht für 1,5 Millionen. Alle potenziellen Leute, die, wo wir dann dieses besagte Geld hätten rausziehen können, ja, die werden dann halt günstig abgegeben, weil schlecht verhandelt wurde. Und oder auch komplett falsch kommuniziert wurde, dass es überhaupt Ausstiegsklauseln gibt. Also ich verstehe, weil andere Vereine müssen das ja auch mal. Es ist ja nicht nur, dass jeder so wirtschaftet wie der HSV, das ist ja so nicht. Es gibt ja auch Vereine, die mit einem geringen Budget bessere Arbeit
machen. Ja.
Und Mainz 05 zahlt mit Sicherheit nicht mehr und die haben auch schon sehr gute Spiele rausgebracht und auch wieder verkauft. Gladbach hat das auch gemacht. Es ist nicht so, dass Hübner jetzt sagt, ja, wenn ich Geld hätte, könnte ich es machen, weil er hatte auch teilweise schon Geld und hat trotzdem nicht das Optimal damit rausgeholt. Für mich ist er so ein 50-50-Manager. Ich zähle ihn nicht zu den schlechtesten und ich würde ihn auch nicht über Gebühr kritisieren wollen, weil er auch gute Sachen gemacht hat. Aber er ist mir teilweise trotzdem zu rechtfertigend. Also er ist zu, dass er mir schon vorher sagt, und da hat er in Armin Fee auch einen Seelenverwandten gehabt, der mir vorher schon sagt, warum es später schief geht. Da frage ich mich, wenn du mir das vorher schon sagst, dann mach's doch anders von vornherein. Mhm. Also wenn ich dir zu dir sage, Marvin, ich gehe morgen aus dem Haus, nimm nur 2 Euro mit und schau mal, ob ich für 2,80 Euro eine Einzelfahrt im Bus kriege. Wenn ich doch vorher schon weiß, dass die 2 Euro nicht reichen, dann muss ich mir entweder ein Fahrrad holen und oder jemanden fragen, ob er mir 80 Cent gibt, die ich ihm später irgendwann zurückgebe, kann dann aber Bus fahren. Aber ich kann nicht erst vor dem Busfahrer dann merken, okay, scheiße, ich werde jetzt hier vielleicht beim Schwarzfahren erwischt und oder ich kann den Bus, komme dann zu spät zur Arbeit. Also es ist doch, wenn du es weißt, und Hübner hat doch lang genug Zeit gehabt, um zu wissen, in was für einer Situation er sich befindet, dass er jetzt im Sommer sagt, ja, die Leute glauben gar nicht, wie wenig wir geben können. Ja, das fällt ihm jetzt auf nach 4 Jahren oder was? Mhm. Also, oder wie lange ist er hier? 3, 4 Jahre? Also, das ist eine merkwürdige Aussage, finde ich. Ja.
Das ist,
die auch nervt.
Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Also, wie gesagt, ich denke, er schadet dem Verein auch in einer gewissen Art und Weise mit diesen Äußerungen. Man kann das alles auch ein bisschen smarter lösen, ja. Und Hübner ist halt auch ein Teil des Problems. Ich will jetzt nicht sagen, des großen Problems, aber es ist halt nicht optimal, wie er das macht. Naja, und wir müssen jetzt damit arbeiten. Hübner ist trotzdem aber auch immer noch dafür verantwortlich, wer jetzt geholt wird und wer nicht aber geholt wird. Aber
ist er das oder ist es jetzt der Bobic? Ich raff auch die Arbeitsteilung ehrlich gesagt gar nicht.
Also ich glaube, die Arbeitsteilung, das wissen ganz genau wirklich nur diejenigen, die wahrscheinlich mit einem Tisch sitzen, aber die scheint sich so schon darauf hin zu verteilen, dass von beiden das Netzwerk angezapft wird. Das ist ja das, was Hübner sehr gerne sagt, dass wir jetzt ein viel größeres Netzwerk haben. Und dass ich glaube, dass Hübner die Vorverhandlungen führt und dass er auch viele Vorschläge gibt. Also zusammen mit Scouts, also Scouts, die aber teilweise auch von Bobic geholt wurden, wie Ben Manga zum Beispiel, der oft und viel umworben wurde von anderen Vereinen, den die Eintracht sich geschnappt hat, was ein guter Move war. Und gleichzeitig ist dann Bobic auch derjenige, der halt auch sein Netzwerk hat und am Endeffekt auch die finanzielle Gewalt darüber hat. Das ist genau der Punkt. Also Bobic kann einen Transfer absegnen, positiven wie im negativen Sinne, denn er verfügt über die Finanzen im sportlichen Bereich. In dem anderen Bereich ist es dann Hellmann. Ne? Und das ist halt so diese Verteilung, die aber durchaus schwammig ist, weil du merkst ja relativ häufig, wenn mal Bobic im Interview ist, dann verschwimmt es und bei Hübner ist es ja ähnlich. Mal äußert sich der eine über Transfers, mal der andere. Also dann ist es momentan ein bisschen komisch, aber so war es zuletzt ja bei Bruchhagen und Hübner auch. Insofern braucht man sich da nicht wundern. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht, denn wir brauchen Innenverteidiger. Es gab ja jetzt wieder neue Gerücht bezüglich eines Spielers vom FC Chelsea. Das ist ein Amerikaner. Ich glaube, Miasga hieß der Typ. Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen. Matt Miasga, genau. Ist ein großes Talent, der irgendwie für 7 Millionen zu Chelsea gewechselt ist. Jetzt irgendwie dort halt natürlich, wie das so oft bei jungen Spielern bei Chelsea ist, sich nicht durchsetzen kann, dementsprechend wieder ausgeliehen wird. Das hatten wir schon mal bei Pierson da. Ein oder andere mag sich erinnern, zumindest an den tollen Freistoß gegen den Hamburger SV.
Das Problem ist, an so viel mehr kann ich mich nicht erinnern.
Ja, das ist genau der Punkt. Du hast ein, zwei Spiele gehabt, wo du denkst, oh, guter Typ. Und ich glaube gerade auch wieder diese Vorbereitungsspiele, so Saisoneröffnungsfeier, dass du Spieler denkst, ah, oh, ja gut, das ist ein guter Mann, Pearson. Mann, da haben wir doch einen abgeluchst hier für eine Laie. Der hat auch in der niederländischen Liga total toll gespielt. Und was ist, am Ende des Tages macht er halt 10, 15 Bundesligaspiele, macht ein, zwei Tore und ansonsten ist er jetzt in der englischen zweiten Liga verschwunden.
Mhm.
Jo. Und da müssen wir halt sehen, dass halt so ein Spieler nicht nochmal kommt, sondern einer, der qualitativ hochwertiger ist. Ne? Und das sind halt momentan die Gerüchte, die halt so die Runde machen mit dem Miasca. Das wissen wir nicht. Und natürlich offensiv, im Frankfurter Stadtwald hat es ein bisschen lauter geklappert, Serge Gnabry, der Spieler, der momentan, ich weiß gar nicht, hat er aktuell ein Tor geschossen, heute spielen sie ja wieder.
Die führen gerade 10-0 gegen Fidji.
Ja, siehst du mal. Und hat er ein Tor geschossen? Der Gnabry.
Also, ja. Ich glaube, da hat jeder mal zugelangt.
Auf jeden Fall. Und Gnabry ist ja wirklich auch ein Spieler, der ein gewisses Potenzial hat, schon seit vielen Jahren. Und hat, glaube ich, mal bei Stuttgart gespielt. Basti, korrigier mich. Ich glaube,
ja, ich weiß nur.
Und Arsenal. Jetzt natürlich Arsenal, ist auch ein Vertrauter von Wenger. Also, wenn wir den per Laie bekommen könnten, wobei ich glaube, er hat nur noch ein Jahr Vertrag bei Arsenal. Das heißt, die müssten entweder verlängern oder wir müssten ihn kaufen. Wenn sich da noch was ändern würde, würde ich das gar nicht so verkehrt finden.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nach der Olympiade nicht mehr geht.
Ja, das ist genau
der Punkt. Er hat eine größtmögliche Bühne, hat jetzt 2 Tore geschossen, habe ich gerade geguckt. Das sind dann, ich glaube, 4 oder 5 in 3 Spielen. Wer weiß, wo es aufhört und damit wird es schon wieder schwierig. Und dann kommt wieder, ich will jetzt diesen Nordclub nicht nennen, dann kommt, keine Ahnung, Espanyol Barcelona und ist dann spannender oder so. Ja. Aber das wäre super, der wäre großartig.
Ich denke auch. Also ich denke, in den Olympiaspielen, die wir bisher uns ansehen konnten, war er einer der wenigen Aktivpunkte. Also ich meine, offensiv funktioniert es ja sowieso besser als defensiv. Da hat es ja das ein oder andere Mal gehapert. Aber auch da, wie du schon richtig erwähnt hast, da wird die Preisschraube nach oben gehen und dann müssen wir sehen, was bei der Eintracht da möglich ist. Wie gesagt, Fokus liegt erstmal auf der Defensive und wir müssen mal schauen, wie sieht es hier eigentlich aus? Seid ihr alle denn bei der Saisoneröffnungsfeier jetzt dabei am Wochenende?
Ich bin nicht dabei.
Ich.
Das ist alles so scheiße. Ich bin nicht dabei, weil ich mit der Family irgendwann mal Urlaub machen muss. Und die warten ehrlich gesagt seit Wochen drauf. Und wir fahren jetzt die Tage weg und dann kommen wir erst Ende des Monats wieder. Und zelten da irgendwie rum und so. Und wenn ich da versuche wegzukommen, ich habe schon ein paar Mal mich rausgeschlichen, um irgendwelche Eintracht-Sachen zu gucken. Ich glaube, irgendwann mal werde ich verstoßen und zwar erst von den Kindern, dann von der Frau.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, das Aufeinandertreffen der Eintracht gegen Celta Vigo ist durchaus auch eines, dass man, naja, ich will mal sagen, hätte auch nicht die höchste Priorität. Ne?
Das ist richtig, aber ich bin auch in Magdeburg zum Beispiel nicht dabei. Ja? Also das ist alles Höchststrafe. Ich muss jetzt mal was Fürchterliches beichten. Ich habe den Olymp der Dauerkarten erreicht endlich. Habe die eine Dauerkarte, die man haben muss im Leben, gehabt und ich habe die irgendwann mal frustriert zurückgegeben, weil ich nicht geschafft habe, so regelmäßig ins Stadion zu kommen, wie es würdig ist, wenn man 40er hat. Und damit müsste ich jetzt eigentlich mich aus der Leitung schmeißen.
Nein, auf keinen Fall.
Nein, das ist echt grässlich, ja, weil ich pack das. Ich bin viel zu viel im Ausland unterwegs, als dass ich da regelmäßig ins Stadion komme. Und wenn ich dann dahin komme und Leute sehe, die jedes Wochenende von Abu Dhabi dahin fahren, dann schäme ich mich im Grund und Boden, ja.
Also es gibt schon viel Verrückte. Also ich meine, ich bin selber im 42er und da gibt es ja auch eine ganze Ansammlung von Fans, die wirklich aus England kommen. Ja, und die sagen, die fahren halt, fliegen mit Ryanair und es ist günstiger, als zu einem guten Premier League-Spiel zu gehen und so. Und dann denkst du, okay, alles klar, Respekt. Aber die machen das halt wirklich fast alle 2 Wochen und das ist schon eine Heidenangelegenheit. Das finde ich auch immer toll. Und da siehst du eigentlich auch, wie die Eintracht international doch Leute ansprechen kann, auch gerade wegen den Fans. Ich glaube, das ist immer noch einer der Hauptkriterien. Mhm. Finde ich toll, aber ich kann natürlich auch dich verstehen. Du hast ja wirklich lange Jahre eigentlich jetzt eine Dauerkarte gehabt, ne?
Ja. Und jetzt habe ich, wie gesagt, ich habe auch immer dafür gesorgt, wenn ich nicht kann, dass jemand da hinkommt, dass die Karte nicht verfällt, aber irgendwann mal ist es nur noch albern, ja? Wenn du 10 Heimspiele hintereinander nicht da bist und es immer nur irgendwie mal irgendwelchen Kumpels gibst und so, denkst du dir irgendwann mal, ey, das ist nicht der Sinn der von der Dauerkarte.
Nee, das ist doch aber genau der Punkt. Das nervt ja auch. Also ich meine, es gibt bei mir im Freundeskreis auch den einen oder anderen, der es einfach halt nicht schafft, und dann ist es halt schade und irgendwann ist es auch blöd, wenn die Dauerkarte dann im Endeffekt nur rumliegt. Aber in dem Zusammenhang, kennst du noch den Namen Marc Weidenfeller?
Hilf mir.
Ja, ganz früher habt ihr, glaube ich, mal Dauerkarte öfter mal getauscht.
Ja, klar, logisch.
Weißt
ja,
du?
Ja.
Marc ist ein Bekannter von mir und deswegen hat er mir irgendwann mal erzählt. Ja, ist auch schon eine Weile her. Ja, gut. Basti, was haben wir denn eigentlich überhaupt noch für Themen? Wir wollen ja noch ein bisschen über was sprechen hier heute Abend.
Müsste ich eine Themen?
Nö, ich glaube heute keine Themenliste. Wir waren ja heute relativ.
Es war heute alles ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist passiert, wie es passiert. Aber wie siehst du das zu Celta Vigo? Bist du.
Zu Celtic würde ich kommen. Auf jeden Fall. Also wenn Celtic da wäre, würde ich kommen, mir die Auswärtsfans anschauen. Nee, aber ich bin schon seit Jahren nicht auf diesem Finance Cup. Ich war weder gegen Real noch gegen Chelsea noch gegen FC Tokio und ich bin auch da. Weil das ist keine Veranstaltung, die mich irgendwie flashen würde. Da verbringe ich meinen Sonntag anders dieses Mal. Für mich ist der Saisonstart dann das angesprochene Magdeburg-Spiel.
Da sind wir auch.
Da habe ich auch wieder Bock drauf. Da sind wir da, da singen wir, da wird gefeiert. Und das ist das, was ich momentan noch am meisten vermisse. Also Fußball an sich bin ich immer noch nicht so im Flash drin, dass ich sage, oh geil, ich habe jetzt wieder Bock komplett wieder Bundesliga zu schauen. Habe ich immer noch nicht, komischerweise. Wird immer irgendwie, die Spannen werden kürzer bei mir. Lag vielleicht auch an der langweiligen EM und an dieser anstrengenden Saison immer noch. Aber ich habe wieder Bock, diese Sachen zu erleben, wie wir beim Relegationsspiel Nürnberg hatten. Diese Fahrten, diese Gesänge, dieses lustige, emotionale. Also und da glaube ich, dass Magdeburg dann ein schöner Opener ist, sage ich mal. Weil da ist immer was los. Und ich glaube, da fahren 4.000 Eintracht-Fans hin. Und dann mit Dunkelziffer vielleicht 5. Und ja, darauf habe ich richtig Bock. Und dann Heimauftakt gegen Schalke könnte auch schlimmer sein. Also ich bin... Langsam habe ich wieder Bock, aber es dauert noch ein bisschen, aber es ist ja.
Aber lass uns mal einen vorsichtigen Blick auf diese Partien werfen, denn es ist ja durchaus so, dass allein von der Emotionalität her ein Spiel gegen Magdeburg eigentlich schon eine super geile Nummer ist. Ne? Man muss sagen, also wenn du irgendwie in den Pokal starten willst, dann ist das natürlich eine richtig klasse Nummer. Also tolle Fans, auch wenn die uns nicht immer friedlich oder freundlich gesonnen sind, aber da ist halt eine Fankultur da. Die machen auch schon mächtig Wirbel und auch der Kader ist gar nicht verkehrt. Ich denke, das kann ein heiß umkämpftes Spiel werden.
Ja, ich weiß nicht, also für uns ist es vielleicht ein geiler Auftakt, aber eigentlich ist es für Erstrundenspiel echt ein blöder Auftakt, ehrlich gesagt. Weil du da auch direkt ausscheiden könntest,
theoretisch. Womit hättest du dir ein leichteres Los gewünscht?
Ich finde nicht, dass es ein besonders schönes Ding ist. Ich hätte mir auch lieber etwas gewünscht, was vielleicht mehr Attraktivität ausstrahlt, aber wo der Gegner nicht schon dann vier Spieltage, glaube ich, hinter sich hat und so. Ne? Ja. Also die sind voll im Saft und das ist nicht schön. Wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, die sind ja Aufsteiger, oder? Ja, genau, die haben ja die Unaussprechbaren rausgeschmissen in dieser Aufstiegsrunde da. Und die haben jetzt glatt mal das zweite Spiel gewonnen. Das wird nicht schön. Das wird sicher kein Spaziergang. Und wenn du gegen die rausfliegst, ist es natürlich was anderes, als wenn du gegen Mönchengladbach rausfliegst. Dann hast du erstmal keinen schönen Start in die Liga. Ich hätte mir irgendwas anderes. Also,
ja, auch finanziell.
Ja, das, genau.
Ja, finanziell ist.
Das ist halt nicht gut. Also das ist super optimal, es sei denn, die gewinnen das irgendwie, ist mir scheißegal, ob die im Elfmeterschießen gewinnen oder 12-0, ist mir wurscht, Hauptsache die kommen weiter.
Ja, das ist schon irgendwie ein schwieriges Los, muss man auf jeden Fall so sagen. Denn unbequemer Gegner und dann, ich weiß nicht, welche Rolle Mike Franz da eigentlich aktuell einnimmt, aber zumindest wird er dann gegen die Eintracht auf jeden Fall.
Vielleicht?
Ja, auch neben dem Platz, ja, wird er auf jeden Fall ein Anheizer sein. Ich kann mir vorstellen, dass bei der einen oder anderen strittigen Szene es ihn aber auf jeden Fall nicht auf seinem Platz hält. Ja, müssen wir mal abwarten. Aber wie gesagt, Magdeburg ist wirklich ein taffer Gegner, Drittligist, eine der unbequemeren Sorte. Also jetzt der FSV Frankfurt wäre jetzt im Vergleich leichter gewesen, wenn ich sehe, dass die heute schon wieder verloren haben. Da wird es auch ganz eng. Aber wir müssen es auch nehmen, wie es kommt, aber natürlich kann es genauso sein, dass wir nach dem ersten Pokalspiel schon gleich rausgeflogen sind und die Stimmung ähnlich kritisch ist wie so oft, denn leider muss man ja sagen, in den letzten Jahren hat es mit dem Pokal gar nicht so gut funktioniert.
Ja, aber war dann, als wir in Aue ausgeschieden sind, ist es im Europapokal geendet. Also von daher wird es mir recht sein. Mhm. Also wenn wir im Magdeburg ausscheiden und dann in den Europapokal kommen, dann unterschreibe
ich das. Okay, alles klar, ja. Und Schalke ist natürlich jetzt auch so eine Situation, wenn wir uns das anschauen, da gibt es auch viele neue mit Heidel und so weiter, der natürlich den Kader neu zusammenstellt, Embolo, der für über 20 Millionen gekostet hat. Aber ich würde auch sagen, unabhängig davon, wie das Spiel gegen Magdeburg ausgeht, auch da ist es gut, dass wir gegen Schalke am Anfang der Saison spielen, oder?
Ich denke auch.
Die haben Höllendruck.
Ich denke auch, dass...
Bitte?
Ich glaube, die Schalke haben Höllendruck.
Auf jeden Fall.
Der neue Trainer, der muss zwei Spiele verlieren, dann hängt er. Ja? Also das ist ja sowieso nicht einfach, diesen Verein zu führen. Und wenn dann neue Leute kommen, die auch noch neue Methoden einbringen und so tun, als wären sie Philosophen, dann wird das sehr kritisch begutachtet, glaube ich. Und wenn die am Anfang nicht sofort liefern, dann haben die ein fettes Problem. Das ist gut.
Ja, da sind wir in einer relaxteren Situation auf jeden Fall gegen Schalke. Und ich finde es auch gut, das erste Spiel zu Hause, da, wie gesagt, da kann gleich die Stimmung auch dementsprechend emotional sein. Das kann gleich ganz gut wirken. Wie gesagt, da rechne ich wirklich mit mindestens einem Punkt. Jetzt bin ich mal ganz optimistisch. Aber wie gesagt, im Pokal, da müssen wir uns auch irgendwie durchschlagen. Basti und ich, wir sind ja auch vor Ort. Ja, wir werden irgendwie schauen, dass wir da einen Sieg rausholen. Muss sein, oder?
Ja, unbedingt. Bitte. Aber wie gesagt, ich meine, die haben schon Ligabetrieb und wir haben noch nicht mal einen zweiten Innenverteidiger, ja? Es ist nicht schön.
Nee, es ist nicht schön. Und ehrlich gesagt, man kann ja nicht behaupten, dass die Eintracht großartig eingespielt ist. Ne, wenn wir uns jetzt anschauen, also es ist nicht böse gemeint, aber wenn wir uns anschauen, dass wer macht die zwei Tore gegen Atalanta Bergamo, es ist wieder der Meier, ja? So nach dem Motto, ja, so täglich grüßt das Meiertier, ja. Es passiert einfach sonst da vorne, wird viel, viel ganz gutes Spiel, aber die Tore macht halt wieder der Meier. Ich hoffe ganz ehrlich, dass er sich in dieser Saison nicht verletzt.
Ich meine, wenn du einen Fußballgott hast, ist es doch völlig egal, wenn du einkaufst, ist auch egal.
Ja, ist eh alle nur für die Bank eingekauft.
Richtig.
Ja. Du, Bergamo war auch so das Erste, wo ich wieder auch so ein bisschen Feuer gefangen habe, als ich diese Fanvideos gesehen habe. Also diese Videos, weil die Ultras sind ja, glaube ich, sehr stark mit denen befreundet. Und da waren ja viele Frankfurter dort. Und es war eine sehr harmonische Stimmung. Die wurden sehr schön aufgenommen da. Und es gab viele gemeinsame Gesänge auch in so Unterführungen und so. Also das hat mir auf jeden Fall, diese Videos haben mir auf jeden Fall so ein bisschen wieder Feuer gegeben, dass ich jetzt auch wieder Bock habe. Und mich ein bisschen geärgert habe, dass ich nicht nach Bergamo gefahren bin, aus zeitlichen Gründen. Es muss auf jeden Fall geil gewesen sein.
Dort. Auch der Lohnarbeit nachgehen. Ne?
Ich find ja ehrlich gesagt, es müsste eine Tradition geben, wo einmal im Jahr, so zwei Wochen vor Saisonbeginn, es ein Turnier gibt, wo Innsbruck eingeladen wird und Bergamo und jedes Mal, ja. Meistens in Frankfurt, meistens in Österreich, mal in Italien und dann spielen die drei einfach untereinander. Ich glaube, besser geht's.
Nice finden, ja. Ist eine gute Idee, ehrlich gesagt. Ne?
Das fände ich auch geil, ja. Weil das dann hättest du auch diese Problematiken, die immer besprochen wurden, dass es Fanausschreitungen gibt, die könntest du damit komplett erledigen. Finde ich gut, was die Eintracht gemacht hat. Also die Eintracht hat ein Testspiel vereinbart nach den ganzen Diskussionen von wir dürfen da nicht mehr hin, wir dürfen da nicht mehr hin wegen Ausschreitung. Dann fährst du halt nach Bergamo, da weißt du, dass es keine Ausschreitung gibt.
Ja, finde ich,
ja. Aber apropos Ausschreitung und Saisonauftakt, ehrlich gesagt, mir macht am meisten gerade Sorge, der zweite Spieltag, gar nicht sportlich, sondern ich bin echt gespannt, was die jetzt mit uns jetzt da vorhaben, da in Darmstadt. Nach dem letzten Mal, weil es ja eindeutig mit Recht und Gesetz nichts zu tun hatte und auch ehrlich gesagt keinen Sinn gemacht hat, bin ich gespannt, wie die das jetzt diesmal lösen wollen, ohne Gesichtsverlust für irgendjemanden.
Ja, also das war ja eine peinliche Posse, die sich da abgespielt hat. Also das muss man wirklich sagen, mit Beschluss dann wieder kassiert und so weiter und so fort. Und im Endeffekt darf dann doch wieder kein Frankfurter nach Darmstadt. Also diese Peinlichkeiten sollten wir uns wirklich ersparen. Da bin ich auch gespannt, wie das weiterläuft. Aber ja, ist ja das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, wenn ich das richtig sehe. Ne?
Gab es da überhaupt schon Worte?
Nee. Wir haben das letzte Mal das im Stadtparlament irgendwie hoch und runter diskutiert in Darmstadt. Das ist dann vom Ordnungsdezernenten dann nochmal verteidigt worden, sowohl das Hin als auch das Her. Und wie gesagt, das ist nicht ganz so einfach für die, da wieder rauszukommen. Bin gespannt, wie die das machen. Hm.
Ja. Also ich hoffe, dass es auf jeden Fall nicht mehr diese Allgemeinverfügungen gibt, die für mich absolut widersinnig waren. Unser Eins hat sich ja trotzdem angeschaut, hat diese ganze Szenerie, ja.
Auch wenn mir gewisse Erinnerungen fehlen, also diesmal darfst du mir nicht so viel Apfelwein genehmigen vorher. Ich will diesmal wissen.
Was kann ich denn dafür, wenn du dir wahllos alles in den Schlund kippst, mein Lieber? Ja?
Du kannst ja ein bisschen auf mich aufpassen.
Ja, du, ich nehme dir sonst immer nur den Glaskuchen weg, ja.
Wie ich weitersprechen muss, wird es nicht, nächste Mal eine allgemeine Prohibition verfügt oder so.
Und dann auf jeden Fall.
Muss man Mondscheinen oder so.
Ja, stimmt. Wir sollten ja genau an dieser Stelle da aufhören, auf jeden Fall. Aber natürlich.
Stichwort da.
Aber natürlich, genau das ist der Punkt. Also das wird problematisch, aber ich. Also ansonsten macht mir Darmstadt aber aktuell gar nicht so viel Angst, um mal den Blick.
Nee, also als ich jetzt eben so mit das angesprochen hat, klar, Fanproblematik und nee, aber wenn du jetzt überlegst, Heimspiel gegen Schalke, gute Stimmung, gutes Wetter vielleicht. Und du gewinnst irgendwie, weil Schalke noch nicht ganz auf dem Platz ist und Schalke weiß man ja sowieso nie. Ja gut, dann spielst du am zweiten Spieltag in Darmstadt und wir wären alle keine Eintracht-Fans, wenn ich jetzt nicht denken würde, ja, theoretisch könnte man nach dem zweiten Spieltag 6 Punkte.
Das ist doch wieder der Wahn, der uns alle überkommt.
Um dann wieder sauer zu sein, wenn es nur...
Ich könnte jetzt noch 3 Sätze weiterreden und dann haben wir 102 Punkte. Ja. Ist doch perfekt, ist doch wundervoll.
Nee, aber jetzt mal im Ernst, was das zweite Heimspiel ist, dann Leverkusen.
Genau. Ja gut, dann hört es dann auf mit der Herrlichkeit.
Leverkusen braucht auch ein bisschen länger.
Ich weiß nicht, also wenn Punkte die den Chicharito jetzt echt nach Arsenal verkaufen, dann reißt das einen Krater da vorne bei denen, ja?
Also die 9 Punkte sind sicher.
Sicher, und dann kommt Ingolstadt, kenne ich nicht, sind 12.
Ja so. Eben. Also wenn die Eintracht nicht mit 12 Punkten startet, das sage ich jetzt hier schon an der Stelle, bin ich arg
enttäuscht. Oh, da kommt dann Hertha, danach fahren wir nach Freiburg, sind schon 18. Wenn das keine 18 sind, dann müssen wir eine Sondermitgliederversammlung einberufen und alle ja, Offiziellen bitte. Abstellen.
Dann kommt wieder das Bobic raus.
Genau.
Ja. Ja. Das so mache ich, so rechtfertige ich jetzt meinen Nobic-Hype. Ich sage jetzt, also dass er in den ersten 6 Spielen keine 18 Punkte geholt hat, das ist eine Frechheit. Ja. Bei dem
das hat jeder mittelmäßige Verein geschafft normalerweise. Ja.
Das können andere Vereine doch auch.
Warum nicht wir? Warum nicht wir?
Warum kann die Eintracht nicht mal 18 Punkte aus 6 Spielen holen? Was soll das? Naja, gut, aber nee, es ist ja das Schöne am Fußball. Und das ist ja, sonst bräuchte man ja auch nicht immer dahin gehen. Wenn ich jetzt zum ersten Spieltag schon hingehen würde und sage, es wird eh alles blöd, dann brauche ich es auch und dann brauche ich ja echt nicht mehr irgendwie sagen, ich gebe mir das jedes Mal. Aber es ist doch wie vor jeder Saison. Und das ist ja das Tolle auch am Fußball, um jetzt hier mal ein paar Allgemeinplätze rauszuhauen. Das ist immer trotzdem alles möglich. Und du hast jede Saison deine Überraschung. Das hört sich jetzt trivial an, aber es ist wirklich so. Und du kannst immer das Augsburg oder das Hertha oder das Mainz sein. Und es kann sich schnell irgendwas verselbstständigen. Und egal, wie klein die Chance ist, die Chance ist trotzdem da. Und die Eintracht kann trotzdem tatsächlich, auch wenn wir jetzt uns ein bisschen drüber lustig machen, die kann trotzdem nach 3 Spielen 9 Punkte haben. Also von daher.
Das ist ja das Schlimme. Das, je öfter wir jetzt hier wieder angefangen haben, nach unserer kurzen Winterpause. Alter! Ja, nach unserer kurzen Sommerpause, nicht Winterpause, uns jetzt hier zu treffen und wieder regelmäßig darüber zu reden, desto mehr verwischt Wirklichkeit und Wunsch, ja. Denn ja, es ist wirklich ja, so, dass ich aktuell schon das Gefühl habe, ach, die Truppe ist ja ganz nett und der Varela, den wir da für die rechte Verteidigerposition geholt haben, der macht einen soliden Eindruck, der hat gegen Bergamo richtig stark gespielt, also da geht doch was und plötzlich erwische ich mich dabei übrigens mehr als in den vergangenen Jahren, das muss ich mal ganz gleich festhalten, denn zur Zeit von Fee, als Fee zurückgeholt wurde, das war bei mir, war eine persönliche Tristesse, die ausgebrochen ist, weil du wieder auf altbewährtes gesetzt hat und so ist es so, vielleicht da ist zu viel Mabon-Spiel dabei, aber auf der anderen Seite ist es so, es kann halt auch mal positiv sein, ne?
Nee, wir haben doch diesen Team, wir dürfen diesen Team Kovac-Spirit auch nicht mal vergessen. Bobic hat den zwar so ein bisschen erloschen bei mir, aber eigentlich ist er ja noch da und vielleicht, wer weiß, vielleicht geht es hier durch die Decke mal, wir haben uns jetzt hier einen kleinen Rausch
ja, gedreht. Natürlich.
Und apropos Rauschreden, wir haben ja auch heute einen Gast, der auch mal gesagt hat, Armin Fee wird der nächste Bundestrainer, habe ich gelesen.
Ja, der wäre weg bei uns gewesen, wäre doch gut gewesen.
Ja, sehr gut.
Ja, aber das war, ich gebe zu, ich bekenne mich schuldig, aber das war in dem Rausch nach Bordeaux. Und ich finde, da hätte ich ihn auch zum Weltpräsidenten machen können, das wäre auch okay gewesen.
Das ja gut, also Bordeaux, das ist das Schlimme, da komme ich genauso wie auf Kayo, komme da regelmäßig wieder zurück, ja. Bordeaux war natürlich wirklich ein einmaliges Erlebnis. Wie hast du denn, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, wie hast du denn seine letzte Amtszeit gesehen? Also warst du auch so wie zum Beispiel Teile von uns wirklich dagegen, dass er seine zweite Amtszeit bei der
Eintracht hat? Ja, ich war entsetzt, ich war total empört. Ja, der Mann geht mit dem Argument, das ist ein Kackverein, hier verliert man nur noch und dann holen die den zurück. Ja. Also der hat wirklich Großes geleistet in seiner ersten Zeit, aber wie gesagt, sein Abgang war echt nicht sympathisch und war auch nicht so, dass man gedacht hat, hier ist Herzblut und wenn du kein Herzblut hast, dann bleib weg.
Ja, und dann halt auch noch die letzte Station mit Stuttgart, die ja dann auch fürchterlich gescheitert ist, ne? Und dann machst du es zum zweiten Mal. Also das sind schon komische, merkwürdige Dinge, die da passieren. Oder passiert sind, aber zum Glück hat ja Kovac das noch gerettet. Wie hast du eigentlich das Saisonfinale bzw. das zweite Relegationsspiel erlebt? Warst du?
Also, ich habe ja früher mich immer lustig gemacht oder nicht verstanden, wenn irgendwelche Leute erzählt haben, keine Ahnung, Mötley Crüe oder irgendwelche Mettler gehen in ein Hotel und zertrümmern alles, ja. Ich war in den USA. Eine lange Reise, die ich lange geplant hatte, die ich nicht absagen konnte. Und ich habe dann das zweite Spiel zur Hälfte im Außenministerium geguckt, weil ich irgendwelche Termine hatte, immer aber reinkam und sagte, tut mir leid, ich muss hier ein Spiel gucken und nebenher auf dem Handy geguckt habe. Und die zweite Hälfte bin ich ins Hotelzimmer gerannt und ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen was kaputt gemacht. dann habe ich ein bisschen gefeiert, dann habe ich wirklich 1,5 Nächte nicht geschlafen danach. Ich habe nur noch geheult. Ja, also ich bin morgens irgendwie hat mein Wecker geklingelt. Ich war sowieso wach und dann habe ich erst mal einen Heulkrampf gekriegt, weil mein Wecker geklingelt hat. Ich kann nicht so und das war echt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der größte Boxkampf aller Zeiten ist für mich Manila Ali gegen Frazier. Ja.
Ja klar.
So und Ali kommt auf die Pressekonferenz, sagt einen Satz, bevor er kollabiert und das ist "It was next to die". Das war der einzige Satz, den ich noch im Kopf hatte, irgendwie 2-3 Tage später oder so, ja. Das war, ich kann es nicht erklären, das war eine Mischung von Apokalypse und irgendwie Rave oder so, ich weiß es nicht. Also, es war.
Also in mir ist gerade das Gefühl geboren, dass wir auf jeden Fall mal bitte zu dritten Spiel schauen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich kann wichtige Spiele nur alleine gucken. Tut mir echt leid, ich habe euch echt lieb, ja, aber ich kann das mit das eine Bremen-Spiel damals in der einen beschissensten Saison, ja.
Oh.
Ihr wisst, was ich meine. Ich habe meine Familie weggesperrt und habe irgendwie geguckt und als ich fertig war, ich gucke auf dem Handy, ich kann es auch nicht auf dem Fernsehen gucken, muss irgendwie rumlaufen. Und als es fertig war, so eine Dreiviertelstunde nach Spielende, habe ich festgestellt, dass meine Hand komplett das ganze Blut mittlerweile getrocknet ist, ich habe es nicht mitgekriegt. Ja? Und der Grund war, in der Küche, ich habe das irgendwie 2 Tage später rausgekriegt, in der Küche hing irgendeine Muskatreibe und 2 Tage später habe ich irgendwelche Hautfetzen von mir dran gesehen, da wusste ich muss irgendwie dagegen gekommen sein. Deshalb, wir können gerne das Spiel gucken, aber bitte, also nicht, wenn es um alles geht. Das geht nicht.
Also ich würde sagen, wir treffen uns dann lieber zum nächsten Testspiel gegen Hessen 3-Eich oder irgend sowas, ja. Vielleicht wäre das eine ganz relaxte Angelegenheit, ja. Wenn du vielleicht mal wieder in Frankfurt bist oder sowas, ja.
Ja, bitte. Dann
schauen wir da mal, ja. Weil das wollen wir wirklich keinem zumuten.
Das will ich auch niemandem zumuten. Das geht auch nicht, das geht einfach nicht.
Aber ich kann das absolut nachvollziehen, ja genau, entweder nachvollziehen oder verstehen, denn gerade so ein Spiel, gerade so die Relegation, das waren Partien, da war ich auch innerlich leer, das wissen auch unsere Zuhörer, auch Basti, da waren wir einfach komplett am Ende, ja. Und ehrlich gesagt, das muss in dieser Saison nicht schon wieder passieren.
Nee.
So ein bisschen relaxer wäre schon gut.
Ja, bitte.
Ja, das stimmt. Das macht dann auch über Sicht macht es auch keinen Bock. Also es ist natürlich cool, aber du hast danach nicht dieses Euphoriegefühl, sondern du bist eher, wie du es gesagt hast, leer. Also wir haben ja auch auf der Rückfahrt aus Nürnberg, haben wir auch eigentlich, also vorm Spiel hätte ich gedacht, ey, wenn die Eintracht es wirklich schafft, dann machen wir danach richtig ein, ich komme eine Woche nicht nach Hause. Ja, jada, wir sind direkt ins Bett. Also das war so, du bist halt fertig dann einfach, es macht dann irgendwie keinen Bock. Und
ja, das ist eine Anspannung, die kann man, glaube ich, nicht verstehen, wenn man sich aus ästhetischen Gründen Fußball anguckt oder irgendwie so.
Ja. Das ist, ja, aber ohne Mist, ne, wir wollten ja echt nochmal in Sachsenhausen nochmal ein bisschen steil gehen, was war? Nee, du, ich bin total fertig, ich muss heim.
Nee, du, ich will das nicht machen, jetzt hier ich, raus, und dann sag ich, hier, Alex, fahr
ich hol mir vielleicht noch eine Pizza oder so, aber ich bin wirklich total...
Ja, genau, Pizza am
So, jetzt erzähle ich euch noch das Peinlichste, ja, das Peinlichste war das Gespräch im Außen, jetzt kriege ich wieder Hate-Mails, wenn ich das sage, von irgendwelchen Leuten, die sagen, du arbeitest hier gar nicht und so, das Gespräch im Außenministerium war zur Hälfte über die Sanktionen gegen den Iran, zur anderen Hälfte über Sanktionen gegen Russland und NATO-Absicherungsmaßnahmen in Polen und Krieg in der Ukraine. Ich behaupte, ich habe das Gespräch halbwegs zu Ende gekriegt. Ich kann auch wiedergeben, was mein Gegenüber gesagt hat. Ja? Da hat wirklich geistreiche Sachen gesagt. Aber ich glaube, dass er schwer befremdet war, weil ich ihn nicht einmal angeguckt habe während des gesamten Gesprächs. Und, das sind halt Momente, die man versucht, nicht an die Nachfahren weiterzugeben.
Ich bin froh, dass du trotzdem die Prioritäten richtig setzt.
Was soll ich machen? Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich sage, ich habe Kopfschmerzen, ich bleibe im Hotel oder so. Aber es ging nicht. Weil
Ich denke, die Politik kann sich sowieso mal besser abstimmen, politische Aktivitäten nicht zu Eintrachtspielen zu machen. Ja,
das stimmt. Das ist wahr, aber ich meine, ja, man muss am Ende doch irgendwie Prioritäten setzen.
Ja, zu Recht. Naja, aber wenn wir dich schon hier haben, da will ich dir auch nochmal eine grundsätzlichere Frage stellen. Und zwar, also wenn wir jetzt hier die Bundesliga uns angucken, hast du irgendwelche besonderen Tipps, die fernab, dass Bayern wieder Meister wird oder so liegen? Hast du besondere Fußballexpertise, die du heute mit uns teilen willst?
Ich habe keine Fußballexpertise. Ich verstehe vom Fußball nichts. Mich interessiert nur die Eintracht. Aber erstens, ich glaube, wenn die Leverkusener den Chicharito nicht verkaufen, dass sie weit stärker sind als Dortmund zum Beispiel. Mhm. Bin sehr gespannt, was da passiert. Wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, läuft der Arsene Wenger ja jetzt rum und sagt, den müssen wir holen. Und ich glaube, der Typ würde sofort weggehen von Leverkusen zu einem größeren Verein. Ich glaube, das ist für ihn eher eine Zwischenstation. Was will er denn da? Das ist ein Weltstar. Aber wenn die den behalten, glaube ich, dass die den Bayern echt Ärger machen können.
Ja, gerade auch mit Volland, der auch geholt wurde. Ne? Natürlich auch, wenn der zu voller Stärke reift, ist es natürlich eine super Nummer. Du hast mit Julian Brandt einen anderen Spieler, der auch offensiv richtig Akzente setzen kann. Also das kann wirklich richtig gut laufen. Bei Dortmund sehe ich das grundsätzlich ähnlich wie du. Da gibt es so viele Spieler, die jetzt gegangen sind. Wirklich Mkhitaryan, du hast Hummels. Mit Hummels hast du wirklich einen Eckpfeiler verloren. Und mit so vielen Jungen, die du jetzt nachgeholt hast, das muss ich erstmal einspielen. Das kann gut funktionieren. Aber auch und auch nach dieser tollen Saison. Tuchel bleibt nicht unumstritten. Wir werden schauen, ob Götze zu seiner alten Form zurückkehren kann. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, wer weiß, Leverkusen ist ein guter Tipp. Die habe ich immer nie so wirklich auf der Rechnung, weil ich immer denke, es ist halt Leverkusen, so der typische, ja, Vizekusen halt, ne? Mhm. Aber könnten den Bayern Paroli bieten, die Bayern mit neuem Trainer, der wahrscheinlich das Ding gewohnt weiterlaufen lässt, haben ja gar keinen großartig verpflichtet, muss man sagen. Okay, Bayern gut, haben keinen großartig verpflichtet, bis auf Mats Hummels, aber ansonsten
Renato Sanchez.
Ja, Renato Sanchez, ja genau, das darf man auch nicht vergessen. Ich bin auch sowieso mal gespannt. Renato Sanchez, du hast und dann hast du Coman, der ja eine richtig gute Europameisterschaft gespielt hat. Da müssen, für die Bayern geht es halt auch darum, die Champions League wieder zu holen. Ne?
Ja, klar. Ja, aber ich meine, guck dir mal die Leverkusener an, guck dir mal die Innenverteidigung an. Ja, die haben den Tah. Die haben diesen Ömer Roundhouse-Kick Toprak. Die haben den Papadopoulos. Das reicht erstmal. Das ist nicht so viel schlechter als die beiden Weltstars, die Bayern da in der Innenverteidigung haben.
Stimmt.
Natürlich ist keiner von denen Boateng und kein Spiel so lesen und spielen. Aber an den beiden oder an zwei von den drei muss er erstmal vorbeikommen. Und vor allem sind die eingespielt. Die haben den Jedward behalten. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben den behalten. Respekt. Der Bellarabi ist ja eher besser geworden, finde ich. Als schlechter. Der Öztuntali, der kann was. Bin gespannt, ob er jetzt endlich mal durchbricht.
Aber Nolo ist auch nicht so verkehrt, ja? Wenn der
Der stimmt. Volland, der ja, wenn ich mich recht entsinne, richtig teuer gemacht wurde von Armin Fee, der damals alle zwei Wochen gesagt hat, den muss man holen. Ja. Der ist großartig, hat eine riesige Zukunft. Nicht reden, holen wäre gut gewesen. Wie gesagt, und da vorne, wie gesagt, ein Weltstürmer. Wenn die den behalten, wie gesagt, glaube ich, sind die stark. Das Zweite ist, ich habe keinen blassen Schimmer, was Darmstadt in dieser Liga halten soll.
Also das ist ein guter Punkt. Lass uns das wirklich nochmal aufgreifen. Mir tun sie ja schon fast leid, aber wenn wir ehrlich sind, was Darmstadt momentan so auf den Platz bringen könnte, das ist echt nicht viel.
Nee, ich meine, die haben die wenigen, die was konnten und nicht vorher bei der Eintracht gespielt haben, die sind weg. Und 34 Spiele einfach nur brennen, das konnte der Schuster. Das kann der Meier ganz sicher nicht. Womit wollen sie den Laden zusammenhalten? Ich raff das nicht.
Das verstehe ich auch nicht, denn was man nicht vergessen darf, auch gerade bei einem Bundesliga-Team ist es essentiell wichtig, einen starken Torhüter zu haben. Erinnern wir uns an Radetzky. Wer hätte gedacht, dass er vor der Saison gedacht, dass das so ein sicherer Rückhalt war, und er war brutal stark. Das hat uns aber über weite Strecken halt auch einfach in dieser Liga gehalten. Und jetzt schaust du dir an, wen Darmstadt verpflichtet hat, nachdem sie ihre Torhüter abgeben mussten. Michael Esser und Daniel Heuer-Fernandes. Daniel Heuer-Fernandes, ein Spieler, der früher bei der portugiesischen U21-Nationalmannschaft mal 2 Ausrufezeichen gesetzt hat, danach aber nicht mehr großartig in Erscheinung getreten ist, zwischenzeitlich 2. Torhüter bei einem Drittligisten war. Ja. Michael Esser, der in Österreich einigermaßen ordentlich Fußball gekickt hat, aber die österreichische Bundesliga ist halt auch ein Unterschied zur deutschen. Und das sind die beiden Stammtorhüter. Ja, weißt du, und das ist halt einfach das Problem. Wenn ich mir angucke, natürlich haben sie mit Aitor Sulu ihren Kapitän gehalten, der mit 30 Jahren eigentlich immer noch ein richtig ordentlicher Spieler ist. Mit Fedetzky einen richtig guten Stürmer geholt, richtig guten Rechtsverteidiger geholt aus der Ukraine. Da haben sie auch davon profitiert, dass der Fußball da momentan mehrere Probleme hat. Aber ansonsten ist da echt wenig Potenzial. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Darmstadt so eine wunderbare Saison, die sie im letzten Jahr hatten, irgendwie duplizieren könnten.
Nee. Also Norbert Meyer und Holger Fach reicht mir eigentlich schon.
Ja.
Selbst wenn die eine doppelt so gute Mannschaft hätten, würde ich sagen, die steigen ab. Und die haben ja gar keine Mannschaft mehr. Und man hört so zwischen den Zeilen von einigen Spielern, ohne Namen zu nennen, dass das eine Katastrophe ist, was da gerade passiert. Mhm. Und wenn diese Euphorie weg ist von diesem Aufstieg und von diesem Märchen und derjenige, der das mit zu verantworten hat, Dirk Schuster, auch weg ist. Ja, eigentlich heißt es ja schon wieder fast, dass die jetzt nur überraschen können, weil alles denken. Aber meiner Meinung nach stand jetzt, krachen die komplett auseinander. Und ist auf jeden Fall der 18. Platz reserviert. Wenn die jetzt, kommt an, was sie jetzt noch machen. Aber ich traue denen gar nicht zu, ehrlich gesagt. Auch weil die 2 Aufsteiger, die gekommen sind, die mir meiner Meinung nach nicht absteigen. Also Leipzig und Freiburg steigen meiner Meinung nach nicht ab. Und dann hast du es echt schwierig, weil diese Vereine, die dann sonst dahin mit hinten reinrutschen, denkst du auch, die berappeln sich. Also es wird auf jeden Fall eine enge Bundesliga, was mit Ingolstadt, Augsburg und so passiert. Und dann kommt noch einer dazu, von dem man es nicht rechnet. Aber das war es dann auch schon. Also Darmstadt das wird ein hartes Stück Arbeit. Ich glaube, die schaffen es nicht. Ich muss aber ganz kurz nur noch mal 5 Cent reinschmeißen zu dem Thema von ganz vorher. Ich sehe Dortmund deutlich stärker als Leverkusen.
Ja, wirklich.
Wollte ich nur noch mal sagen und das können wir weiter.
Nee, ist das warum gut? Warum denn?
Ja.
Ich sehe Dortmund deutlich stärker, weil meiner Meinung nach Tuchel jemand ist, der länger da sein muss, damit die Spieler, mit denen er arbeitet, sein System verstehen. Er hat jetzt Spieler, die meiner Meinung nach eigentlich, ich finde gar nicht so verkehrt, dass Spieler gegangen sind, die schon Stars sind. Weil für so Trainer wie Tuchel und Klopp brauchen, glaube ich, eher Soldaten. Also die brauchen, glaube ich, eher Spieler, die froh sind, bei ihm kicken zu können. Emre Mor und Schürrle ist auch, glaube ich, jemand, der jetzt weiß, okay, wenn ich es jetzt nicht liefere, dann war es das für mich. Götze genau das Gleiche. Und die hören, glaube ich, so einem Trainer eher zu, als in Gündogan oder in Hummels, die eh schon denken, ja, ich bin gut. Und ich glaube, dass er sich Spiele geholt hat, wo er denkt, die arbeiten zu 100% für mich, die setzen meine Vorstellung um, hinterfragen das nicht so krass. Und dann hast du trotzdem noch Aubameyang. Wenn du dir die erste Elf von Dortmund anschaust und Dembele und Mohr hast du noch in der Hinterhand, die überraschen können. Ich glaube, Dortmund kann tatsächlich sogar besser als Dortmund im letzten Jahr werden. Und Leverkusen sehe ich eher schlechter, weil ich das Gefühl habe, Roger Schmidt stößt dort an seine spieltaktischen Grenzen und hat meiner Meinung nach zu viel Geld für Volland rausgeblasen, der meiner Meinung nach kein Spieler mehr ist, der komplett den letzten Schritt geht. Aber wie gesagt, wir können jetzt hier erzählen, was wir wollen. Es kann eh alles anders kommen. Aber nur, ich wollte nur noch meine Eindrücke.
Nee, ich finde es valide. Ich glaube aber, du bist einfach ein Sebastian Rode-Fanboy und freust dich, dass er in Dortmund gewechselt ist. Nein, klar.
An den habe ich gar nicht gedacht. Den sehe ich auch nicht in der ersten Elf. Also ich sehe auf der Sechs bei den Weigel und Castro. Dann hast du vorne eine Dreierreihe mit Götze, Schürrle und Reus. Aber
guck mal, die Innenverteidigung
ist nicht Dembele, Moore, Batra ist auch. Also ich finde Sokratis und Batra ist super.
Also Batra finde ich in Ordnung, aber ich finde nicht Batra nicht Hummels.
Und so. Ja, aber man darf Hummels auch nicht überbewerten.
Okay.
Der hat auch immer seine Böcke drüber drin gehabt.
Ja, gut, für mich halt einer.
Ich denke, Batra ist auf jeden Fall ein Riesenkicker. Ist auf jeden Fall fußballerisch top ausgebildet. Und ich denke trotzdem, dass Tuchel ein Trainer ist, der Spielern genau sagt, was sie machen sollen und sich nicht auf die individuelle Klasse verlässt, die er aber trotzdem hat. Und das sind dann zwei Komponenten, mit denen du Spiele gewinnen kannst. A, ein Trainer, der ein System vorgibt, der Leute hat, die das für ihn umsetzen wollen und alles tun. Und B, hat Dortmund auch noch Spieler, die, wenn es mal nicht so läuft, trotzdem ein Spiel entscheiden können. Und ich glaube, die Nummer läuft, weil er jetzt das zweite Jahr da ist und jetzt nicht mehr komplett von vornherein anfangen muss. Und ich glaube, so eine Umstellung auf so einen Trainer, die brauchen Zeit, vielleicht braucht es sogar noch ein Jahr. Weil er meiner Meinung nach trotzdem ein kompliziertes Spielsystem hat, was nicht jeder rafft, glaube ich auch. Und nicht direkt. Und wenn er dann aber so, also woran ich es auch festmache, ist zum Beispiel einer wie Weigel. Mit dem hat keiner gerechnet. Der ist aber auf den Platz gegangen, hat genau das gemacht, was der Trainer ihm gesagt hat. Ja, und bam, fährt er mit zur EM. Und so sehe ich zum Beispiel dieses Steigerungspotenzial, was Weigel hatte, sehe ich zum Beispiel bei Spielern wie Dembele und Emre Mor auch. Schürrle kennt er schon, was auch ein Vorteil ist. Götze hat auch, ehrlich gesagt, in meinen Augen nichts mehr zu verlieren. Also von dem erwartet ja schon fast keiner mehr was, weil alle ihn fast schon abgeschrieben haben. Aber
solange keiner Sammel-Tweets mehr schreibt, ja.
Ja, das wäre wahrscheinlich besser, finde ich. Ja. Götze guckt, ja, vielleicht hat das dann auch endlich mal ein Ende. Und ansonsten, Rafael Guerrero oft als Rechtsverteidiger, glaube ich. Torwart ist auch, ja gut, Torwart ist vielleicht so die Schwachstelle, die ich bei denen noch sehe. Aber ansonsten, gefällt mir das ziemlich gut und Aubameyang ist auch noch da. Wenn er bleibt, dann sehe ich Dortmund nicht unbedingt schlechter. Und
ja, aber schauen wir mal. Ich finde, das alles macht total Sinn, aber es gibt ein Szenario, was ich noch nicht ganz auf die Reihe kriege. Die haben drei Superstars verkauft und zwar die drei, von denen sie immer gesagt haben, die drei verkaufen wir ganz sicher nicht alle. Alle drei weg. So, dann haben sie geholt ein paar riesige Talente, wie zum Beispiel Moore oder Merino, der für mich irgendwie der Geilste von denen allen ist. Mhm. Und dann haben sie aber dann, Babata nehme ich raus, weil Babata ist glaube ich wirklich großartig, aber ansonsten haben sie eigentlich nur Leute geholt, die woanders gescheitert sind. Rode, Götze und Schürrle. Das ist für einen Verein mit dem Anspruch, wir wollen wieder ins Finale der Champions League, ein Riesenproblem, wenn sie anfangen in den ersten 6 Spielen 7 Punkte holen und nicht wie wir 18. Dann brennt aber da die Hütte. Dann weiß ich nicht, ob der Tuchel sich halten kann. Das ist das Problem, was die haben. Weil du musst so einen Umbruch irgendwie auch verkaufen. Ja. Ich sehe nicht, wie die das machen wollen.
Also Tuchel ist ja keineswegs unumstritten. Also das hörst du ja jetzt schon aus Dortmund, dass es wirklich auch Leute gibt. Ja, wahrscheinlich ist aber, und es schließt genau daran an, was Basti vorhin gesagt hat, Tuchel braucht Gefolgsmänner und keiner, der einen eigenen kritischen Geist hat. Genau. Und das heißt also, die kritischen Geister werden halt mit der Zeit aussortiert. Das war bei Klopp damals genauso. Wir dürfen und
das darf man nämlich nicht vergessen haben. Das ist nämlich genau ein das.
Frei wurde damals auch.
Frei, Petric.
Genau, die wurden,
hat auch wieder gesagt, was macht
genau,
er?
Genau, wurden auch also, herauskomplimentiert. Also insofern, komplimentiert. Also insofern muss man dann schon sagen, es ist ein ähnliches Konzept, es kann funktionieren, aber die Fallhöhe ist groß und ich muss ganz ehrlich sagen, dass du für 30 Millionen einen Schürrle holst, das kann ich nicht verstehen. Das muss man mir ganz genau verkaufen, denn also für das Geld, der hat in den letzten Jahren, also der hat auch bei Wolfsburg wirklich nicht gut gespielt. Es ist auch, es gibt manchmal so Spieler, die unglaublich große Transfersummen erlösen, aber reichlich, wenn die auf den Platz gebracht bekommen haben.
Also ich finde auch, die hätten für 30 Marco Fabian holen sollen, das wäre viel klüger gewesen.
Auf jeden Fall, und er bietet sich ja jetzt gerade an, wenn wir uns jetzt die aktuellen Tweets so anschauen, ja, wer weiß, was da schon wieder im Laufen ist. Also das klingt auch eher so, als würde es da nach einem Abschied aussehen, ne? Basti, du hast das ja gerade retweetet, habe ich gesehen, ne? Da geht es eher so, Marco Fabian.
Weiß gar nicht, wo. ich weiß gar nicht warum. Ich habe nur zwei Emojis, einen konsternierten und einen erschöpften. Ja, oder traurigen. Und aber genau zu der Zeit, als du die Sachen hier im Podcast gesagt hast, hat es so gewirkt, als hätte er hier zugehört. Und ist jetzt traurig, was du gesagt hast, Marvin. Ich bitte dich, dass du dich bei ihm entschuldigst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich entschuldige mich immer gern bei Marco Fabian. Und ich glaube auch, dass wenn er sein ganzes Talent auf den Platz bekommt, dass er es natürlich irgendwie bereisen kann. Aber er muss es halt auch mal zeigen. Ne?
Ja, da kann man wieder eine ganz kurze...
Nee.
Da hatte zwei, ich habe die mir sofort runtergeladen, als er zu Eintracht gewechselt ist. Das war der absolute Wahnsinn. Da hat zwei Apps. Bei dem einen musst du dich da irgendwie kompliziert einloggen und das ist fast alles Spanisch und das ist so ein Fan-Ding. Ich habe das gern gelassen. Das zweite ist, Marco Fabian hält einen Ball hoch. Das ist so komisch. Du musst, du bist halt einfach die Figur. Ich meine, der Typ ist ja ein Superstar in Mexiko. Ja? Also, wenn die den irgendwo hin verkaufen, wo nicht Spanisch gesprochen wird, kriegen sie wahrscheinlich 5 Millionen weniger als sonst. Deshalb werden die wahrscheinlich nach Japan verkauft. Aber ihr müsst euch mal diese Apps angucken, die halt klar machen, was der für einen Status hat eigentlich in Mexiko. Der ist wahrscheinlich der zweitgrößte Spieler bei denen nach Chicharito.
Ja, der war da auch auf dem Cover von FIFA 16, glaube ich.
Ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und da kann man doch wenigstens damit arbeiten. Da fährt man doch wenigstens im Sommer dahin und macht drei Freundschaftsspiele in Guadalajara und lässt den auftreten oder so, oder?
Ja, das ist doch, also das ist ein richtig guter Punkt, den du ansprichst, denn dass du solche Chancen ungenutzt lässt. Also ich meine, wir waren ja jetzt mal, haben uns mal angeguckt, wie das in Japan so ist, weil auch da der Hasebe-Hype ist ungebrochen. Aber genau so ein Spieler wie Fabian, wo du genau merkst, okay, der hat eine Community und der hat unglaublich viele, mit wie vielen Followern ist er hier nach Frankfurt gekommen? Der hat schon über die Millionengrenze locker geknackt, ja? Und wenn du merkst, okay, da ist ja was da, warum nutze ich das nicht mal zu den Gunsten des Vereins und mach da wirklich mal ein Testspiel? Aber es hat ja lange gedauert, bis die Eintracht überhaupt mal einen spanischen Account hatte. Ja, der läuft ja jetzt mittlerweile einigermaßen, das ist okay. Aber trotzdem auch marketingtechnisch, das haben wir in der letzten Woche ja schon angerissen, wenn es um internationalen Bereich geht, hat die Eintracht noch einiges aufzuholen.
Jo. Ja, aber ein Schritt nach dem anderen ist bei der Eintracht, glaube ich, ja, gesagt. Also ich habe mir jetzt in dieser Woche, als wir letzte Woche uns schon wieder aufgeregt haben und irgendwelche Sachen durch die Zentrale geworfen haben, habe ich mir überlegt, also die Eintracht, bevor die Eintracht sich internationalisiert, muss sie, glaube ich, erstmal hier in national professioneller werden. Also ich glaube, du kannst diesen Apparat Eintracht echt nicht überfordern. Also du kannst, auch so sehr ich mir das wünschen würde, aber wir müssen einsehen, glaube ich, dass die Eintracht an vielen Stellen erstmal den Anschluss verpasst hat und den wieder einzuholen, das dauert, glaube ich, sehr, 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 sehr lange. Und da ist Internationalisierung leider, wenn der sportliche Erfolg nicht stimmt, auch weitaus schwieriger. Und dass die Eintracht irgendwann mal ihre Fanszene vermarktet, habe ich auch aufgegeben. Also von daher... müssen wir realistisch sein und gucken, dass wir in der Bundesliga einigermaßen zurechtkommen. Aber ich rechne leider nicht damit, dass die Eintracht anfängt, Internationalisierung voranzutreiben.
Ja, müssen wir abwarten. Aber es ist wirklich schwierig, schwierig. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wer jetzt irgendwie bei der Eintracht neuer Pressesprecher bzw. Medienbeauftragter wird. Da hat ja jetzt die Ruth Wagner, das haben wir letzte Woche schon angedeutet, ist ja gegangen. Und Jestedt hat ja auch schon, ich glaube, Ende der letzten Saison war da schon relativ früh klar, dass er nicht weitermacht. Hing wahrscheinlich auch mit der Personalie Bobic zusammen. Ich denke, dass Carsten Knob nicht der Einzige sein wird.
Es wäre jetzt schlecht.
Ja, ich habe jetzt gehört, jetzt haben sie vom Verein, also vom EV haben sie jetzt jemanden hochgezogen, der ein bisschen Social Media macht. Das ist unter anderem auch derjenige, der jetzt mit Snapchat da angefangen hat. Finde ich ja eigentlich ganz gut. Aber sowas muss man halt auch weiter vorantreiben. Dann natürlich, wenn es sportlich läuft, dann natürlich auch im internationalen Bereich. Aber wir haben ja jetzt, wir waren ja schon sehr optimistisch und haben ja jetzt gesagt, mit 18 Punkten sind wir relativ früh in der Saison dabei. Spätestens dann sollte man schon mal international planen, weil Champions League ist dann eh schon fast sicher.
Ja, dann läuft die Internationalisierung ja von alleine. Genau.
Ich würde sagen, ehrlich gesagt, haben wir doch die Eintracht-Thematik ganz gut abgehandelt, oder? Wie sieht es bei euch aus? Was meint ihr?
Ich habe nur noch eine Frage.
Na klar.
Ich meine, die ist vielleicht die wichtigste. Wer glaubt ihr denn, steigt ab außer Darmstadt? Ich hoffe, ihr nennt mir jetzt mindestens 10 Namen. Und zwar von der Mannschaft, die alle hinter uns landen. Aber wer ist denn für euch noch so Abstiegskandidat? Ich meine, für mich ist es, ich bin mir nicht sicher, für mich ist es eher Hoffenheim. Die waren letztes Jahr zwischenzeitlich schon weg. Und die sind eigentlich, finde ich, schlechter als letztes Jahr vom Kader her. Aber ich weiß es nicht. Was sagt ihr denn?
Basti, fang an.
Danke.
Oder ich kann anfangen. Ich kann anfangen.
Nein, Spaß. Ich glaube, dass Ingolstadt Probleme kriegt. Und da hört es bei mir aber auch fast schon auf. Ansonsten könnte ich mir keinen vorstellen. Ich hätte eigentlich Augsburg genannt, aber ich glaube, Schuster weiß, wie man die Klasse hält und er hat jetzt ein bisschen mehr Spielermaterial. Und ja, ich weiß es gar nicht. Im Endeffekt habe ich Ingolstadt, Darmstadt auf der Liste und da hört es bei mir tatsächlich schon auf. Und dann kommen dann Vereine wie, es tut mir jetzt leid für einen Lost in Nippes, aber dann kommt auch schon Köln und auch Eintracht bald dann schon.
Also ich muss auch sagen, über Darmstadt haben wir jetzt gesprochen. Ich glaube aber, dass Ingolstadt wirklich Probleme bekommt, denn ich weiß nicht, wie sie den Wechsel, den Trainerwechsel verkraften. Hasenhüttl war da auch schon eine große Figur, die vieles zusammengehalten hat. Kautschinski finde ich persönlich okay, aber auch ein Punkt, der nicht ganz geklärt ist, ist die Torhüterposition. Und da komme ich immer wieder drauf zurück. Es tut mir leid, dass ich da immer wieder darauf insistiere, aber die Torhüterposition ist so essentiell und wenn die nicht klar besetzt ist und du hast jetzt mit Nyland jemanden und mit Hansen, das sind beides ordentliche Torhüter, die wissen aber beide nicht hundertprozentig, ob sie jetzt auf der 1 landen oder ob sie vielleicht doch nur zwei der Torhüter sind. Dieses Vakuum müsste erstmal gefüllt werden und auch in der Innenverteidigung bin ich mir beispielsweise nicht sicher, dass Matip nochmal so eine starke Saison spielt mit Brigerie zusammen. Also da sehe ich an allen Ecken und Enden Probleme. Anthony Jung, okay, wenn wir jetzt von den Verteidigerseiten rausgehen, aber selbst im Sturm wird's eng, ja, also ich gehe nicht davon aus, dass Moritz Hartmann nochmal eine gute Saison spielt, in dem entsprechenden Maße, um nur so ein paar zu nennen, aber sie haben natürlich mit Sonny Kittel in Frankfurter Jung, der natürlich wahrscheinlich jetzt brennt, also Frankfurter Jung kommt eigentlich aus Gießen, aber eingefrankfurtet, der natürlich jetzt brennt, zu zeigen, dass er in der Bundesliga dauerhaft spielen kann, vielleicht kann das ein positiver Faktor werden, ansonsten glaube ich echt, dass Ingolstadt ganz große Probleme bekommen wird, so, das heißt, wir haben jetzt mit Ingolstadt, mit Darmstadt die 17 und 18 und der 16, glaube ich, wird uns wieder was überraschen und ich wäre nicht total überrascht, wenn die Hertha unten reinrutscht.
Hertha habe ich mich, wäre jetzt auch mal nichts allerdings gewesen. Was glaubst du denn nur mit?
Ich glaube, dass die Hertha sicher im Mittelfeld landet, die sind hinten einfach zu gut. Die haben, tut mir leid, dass ich da die ganze Zeit drauf rumreite, bin gerade traumatisiert von meinem eigenen Verein. Aber die haben einfach ziemlich gute Innenverteidiger, die auch eingespielt sind.
Aber stell dir mal vor, du nimmst einen weg. Stell dir mal vor, du nimmst Brooks, der ja die ganze Zeit umworben ist. Ja. Dann bricht der was auseinander. Brooks ist ja wirklich ein unfassbar guter Spieler, den ich auch total geil finde, der sich auch immer mehr zum Typen entwickelt und auch eine Mannschaft in einer gewissen Weise mit denen 23 Jahren schon ganz gut anleiten kann. Wenn der Junge aber jetzt hier den Verein wechselt, dann sieht es echt nicht mehr so gut aus. Natürlich ist Niklas Stark ein guter Verteidiger und auch ein Langkamp, das sind alles ordentliche Spieler, aber das wäre eine deutliche Schwächung.
Ist richtig. Das ist richtig, das ist die halbe Miete. Brooks ist die halbe Miete, ich teile das. Und ansonsten, das Zweite, was ich sagen wollte, ist natürlich Ibišević da vorne, der echt eine Bank ist. Ja.
Ja, das stimmt. Also das muss ich auf jeden Fall sagen. Ibišević, der ja wirklich auch teilweise dunkle Jahre hinter sich hatte, ist jetzt wieder ganz gut zurückgekommen. Aber auch da, du siehst, die Hertha hat eigentlich, wenn du jetzt nur 2016 die anguckst, einen ganz schönen Abwärtstrend hingelegt. Und den haben sie jetzt im UEFA Cup, sage ich schon, in der Europa League, haben sie den bestätigt, ja, durch ein, ehrlich gesagt, relativ peinliches Aus. Da müssen sie auch sehen, dass sie da wieder zurückkommen, ansonsten geht es knallhart so weiter.
So, wisst ihr, was mich am meisten ankotzt? Ich unterhalte mich ja eigentlich mein Lebtag immer nur über Fußball, sonst über nichts. Ich kenne niemanden, der auch noch auf die Idee kommt, dass die dass die Aufsteiger aus Leipzig gegen Abstieg spielen würden. Kein Schwein denkt darüber nach, dass das sein könnte, dass Leipzig irgendwie unten reinrutschen kann. Das heißt, wir haben alle so dermaßen internalisiert, dass Geld Tore schießt. Das kotzt mich an.
Das ist so.
Das Problem ist, es wird auch leider so sein. Und ich will nichts hoffen, wo ich dann enttäuscht werde.
Ja, glaube ich ja.
Weil einfach schon genug. Aber die Sache ist, ich glaube, diese Leipzig-Thematik werden wir nicht los. Und es wird dazu führen, dass die Bundesliga in meinen Augen immer langweiliger wird. Weil langsam häuft, stell mal vor, Ingolstadt bleibt jetzt auch noch drin. Dann hast du jetzt also über die nächsten Jahre Ingolstadt, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig. Das sind schon mal vier Mannschaften, die dann, wenn die nicht unbedingt untereinander spielen, das sind dann vier Spiele pro Spieltag, die nicht unbedingt die interessantesten sind, finde ich. Auch allein, was so das Fanumfeld betrifft und die Stimmung dann, die auch vielleicht vom Fernseher rüberkommt. Und ich glaube tatsächlich, dass Leipzig wirklich nicht absteigt, weil sie, selbst wenn sie im Winter in die Situation geraten, dass es so aussieht, als wenn sie absteigen, dann
langen sie wieder nach, zu, ja.
Ehrlich gesagt.
Du hast halt eine brutal gute Offensive eigentlich. RB Leipzig.
Forsberg ist
ja. Ja, natürlich Forsberg, aber auch ein Yusuf Paulsen, der hat eine richtig gute Entwicklung. Der war ja schon zu Drittliga-Zeiten dort und hat regelmäßig getroffen, in der zweiten Liga auch. Und dann hast du jetzt mit Davy Selke jetzt noch jemanden, auch in der letzten Saison, beziehungsweise jetzt jemanden dazu bekommen, der wirklich. Den siehst du ja jetzt auch in Olympischen Spielen.
Timo Werner. Geiler
Spieler, ja, auch
aber Timo Werner. Die müssen ja alle noch werden. Ne? Also ja. Ich meine, der Paulsen, Selke, Werner, Altersdurchschnitt 21 Jahre. Ja? Also
ja.
Das ist ja, heißt ja noch nicht, dass die, wenn die mal zwei Spieler am Anfang verlieren, dass die jetzt in die Zweikämpfe gehen.
Nee, das stimmt. Das sind alles Versprechungen, gerade für die erste Liga. Und dann hast du, also ich meine, das Potenzial auch nach hinten raus, dass es ein bisschen knifflig werden kann, ist da. Ich fange jetzt nicht wieder mit der Torhüter-Position an, aber auch die ist nicht optimal besetzt. Ja, ne, weil da fängt es an. Ja. Der Fisch stinkt manchmal auch vom Kopf. Und wenn du da siehst, dass mit Marius Müller jetzt, der kam von Kaiserslautern, ein ordentlicher Torhüter dahin gewechselt ist, aber der passt weitaus nicht in die Riege der tollen Torhüter aus Lautern, der fällt deutlich ab. Und Peter Gulaschi hat es nicht geschafft, Gabor Kiraj im Tor der Ungarn zu verdrängen.
Ja gut, aber also, das hat niemand geschafft. Also das, ja, ist schon,
aber auch nur wegen,
das ist ein bisschen Ocker-mäßig. niemand geht ins Tor, wenn Okanikolov da ist. Ja. Das ist dasselbe, glaube ich, bei Ungarn.
Ja,
da kämpfst du, glaube ich, gegen Kult, nicht gegen Fähigkeiten.
Schlimme ist, er hat ja echt eine ordentliche Europameisterschaft gespielt. Also Kiraj hat ja wirklich nochmal ordentlich Gas gegeben, war schon ganz gut. Und ja, auch Cortoli als wahrscheinlich dritter Torhüter. Also das ist nicht so grandios. Du hast eine Innenverteidigung natürlich mit Willi Orban, also eine Innenverteidiger, den ich wirklich, wirklich gerne auch mal bei der Eintracht gesehen hätte. War ja mal zeitweise ein bisschen heiß, aber auch da Nukan, naja, Marvin Comper, also auch nicht so grandios, da hat es mich ehrlich gesagt gewundert, dass sie nicht nochmal nachverpflichtet haben. Und ansonsten, also die Defensive, okay, defensives Mittelfeld, Ilsanker bin ich sehr, sehr gespannt, den habe ich damals schon beim SV Mattersburg gesehen, der gefällt mir gut, hat eine ordentliche Zweitligasaison gespielt, aber auch da, die müssen ja erstmal ankommen, offensiv haben sie das meiste Potenzial, aber es kann theoretisch schon noch nach unten gehen, also so ganz so safe sind die nicht. Aber wir wissen halt, wie der Basti das eben richtig gesagt hat, wenn es knifflig wird, da werden die Millionen halt nochmal locker gemacht.
Ja, ja, stimmt.
Das ist halt das Problem.
Ich glaube, wir müssen jetzt Wetten, das mäßig den Omid verabschieden, glaube ich. Weil der muss wie die Schauspieler bei Wetten, dass sie dann mitten in der Sendung sagen, so, es tut mir sehr leid, Tommy, ich muss leider raus.
Aber dann ich muss jetzt sagen, Schauspielerin, genau.
Aber dann würde ich sagen, wir haben ja eh keinen Punkt mehr und bevor wir uns jetzt noch zwei Stunden in die Bundesliga reinquetschen, würde ich sagen, machen wir hier eh Schluss, oder?
Oder so, dann beenden wir Wetten, das.
Auf jeden Fall, würde ich sagen.
Das auch
beenden. Alles klar. So, dann, dann würde ich sagen, reicht für heute. Ich glaube, wir haben eine Stunde und 15 Minuten circa aufgenommen. Das muss ich noch mal ein bisschen vorne und hinten, vielleicht noch mal ein bisschen was schneiden. Omid, es hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst.
Ja. Vielen, 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 vielen Dank. Das ist eine kostbare Zeit.
Das ist mir eine große Ehre. Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich nichts zu arbeiten, aber mein Family wird so langsam nervös, weil die wollen um die Uhrzeit auch sprechen und so.
Mein Hund zuckelt auch schon, ja, der guckt die ganze Zeit leicht nervös.
Nachdem was hast du für einen?
Da ist ein bisschen Pudel mit drin und ansonsten ist da noch ein bisschen Terrier mit drin, also es ist so ein Mix, den haben wir aus Ungarn, ja. Der kam ursprünglich von der Tötungsstation, dann wurde er in Bielefeld aufgepäppelt.
Schön.
Und jetzt ist er hier im schönen Frankfurt, genießt als Stadthund sein Leben und aber wie gesagt, der will noch mal raus, ja. Ich hoffe, dass er mir nicht schon irgendwo hingemacht hat, ja. Insofern ist es ganz gut, wenn wir das beenden. Omid, das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du bist bald wieder dabei.
Ja. Dann sind fest.
Dann sind wir auch ein bisschen aufgeräumter, ja. Und ansonsten viel Erfolg. Basti, dir auch. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja. Und demnächst wird das. Und Omid, als Dankeschön, wenn du schon im Mantra-Podcast bist, kriegst du als Dankeschön natürlich einen
Gratis.
Und du kannst mir natürlich dann deine Adresse bei Twitter schicken. Dann werde ich den morgen fertig machen für dich und losschicken.
Großartig. Wunderbar. Tausend Dank. Mir ein Fest, eine große Ehre und hey, obergeil, dass ihr das überhaupt macht. Und zwar egal, nicht mit mir, sondern überhaupt. Das ist sehr cool.
Vielen Dank, vielen Dank. Ja, danke. So seit, ich weiß nicht, 6,5 Jahren hat sich der mittlerweile ein bisschen eingespielt. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns, und beziehungsweise wir hören uns. Wir wissen noch nicht, ich glaube, eher hören, sehen. Das mit dem Livestream ist jetzt erstmal wieder Pause. ihr müsst auch nicht die ganze Zeit unsere komischen Gesichter sehen. Also macht's gut, bis bald und einen schönen Abend noch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.